Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Milliardenschwere neue Rüstungsprojekte und gemeinsame Produktionen. Darauf haben sich die NATO-Partner bei ihrem Gipfel in Ankara verständigt. Und auch auf Hilfen für die Ukraine. Das Land soll in den nächsten beiden Jahren insgesamt 140 Milliarden Euro bekommen. Zudem will US-Präsident Trump der Ukraine die Lizenz zum Bau von Patriot-Raketenabwehrsystemen erteilen, damit sie sich besser gegen Russland verteidigen könne. Trotz zunächst scharfer Verbalattacken von Trump gegen die Bündnispartner werten diese den Gipfel am Ende als Erfolg.
Er kann zufrieden sein. Präsident Zelensky trifft sich am Rande des NATO-Gipfels mit US-Senatoren. Diesmal gerät die Ukraine nicht ins Abseits angesichts der vielen Krisen. Im Gegenteil, die Ukraine trage zur transatlantischen Sicherheit bei, steht ausdrücklich in der Schlusserklärung. Auch Präsident Trump hat positive Neuigkeiten für Zelensky. Der Ukraine stellt er in Aussicht, dass sie künftig in eigener Lizenz dringend benötigte Patriots zur Flugabwehr produzieren darf, um sich so besser gegen russische Angriffe zu schützen. Dabei war der Gipfel zunächst konfrontativ gestartet. Trump betont erneut, er sei sehr verärgert über die NATO. Sie hätte nicht geholfen im Krieg gegen den Iran. Auch auf Grönland erhebt der Präsident wieder Anspruch zum Unmut der Bündnispartner. Und gegen Spanien grollt er, weil das Land seinen Irankrieg heftig kritisiert und seine Verteidigungsausgaben nicht erhöhen will. Von Ankara aus hat er vergangene Nacht neue Angriffe auf Boote der Islamischen Revolutionsgarden befohlen, sowie auf zahlreiche weitere Ziele im Iran. Eine Reaktion auf die erneuten iranischen Attacken auf Tanker in der Meerenge, so die USA. Die Iraner sind Abschaum und so handeln sie auch. Ich weiß nicht, ob ich mit denen noch einen Deal machen will. Wir können Spielchen spielen, aber ich will die Sache abschließen. Der NATO-Generalsekretär verteidigt die US-Angriffe und eine harte Haltung gegenüber Iran. Es ist absolut klar und die NATO-Politik aller 32 Bündnispartner, dass Iran niemals nuklear werden darf. Der Kanzler verlässt den Gipfel optimistisch und spricht von dem neuen Geist von Ankara. Die NATO sei europäischer geworden und nicht nur das.
Es hat niemand den grundsätzlichen Auftrag und die grundsätzliche Zusammengehörigkeit der NATO infrage gestellt. Und dies an einem solchen Tag wie heute feststellen zu können, war nicht selbstverständlich.
Und ja, die NATO-Familie einigt sich sogar auf eine Schlusserklärung, in der sich auch die USA deutlich zum gegenseitigen Schutzversprechen, dem Artikel 5, bekennen. Und in der Russland wieder als langfristige Bedrohung bezeichnet wird. Das versöhnliche Ende eines Gipfels, der zunächst konfliktreich gestartet war.
Fragen wir nach bei Tina Hassel in Ankara. Welche Signale gehen von diesem NATO-Gipfel aus?
Der Kanzler hat es so auf den Punkt gebracht, die europäische Trittbrettfahrerei sei beendet. Und tatsächlich haben die Europäer ernst gemacht und mehr Verantwortung in der NATO übernommen mit neuen Rüstungsprojekten im Umfang von mehr als 50 Milliarden Dollar. Vor allem für Drohnen und Überwachungsflugzeuge, also überall dort, wo sich die Amerikaner bei zentralen militärischen Fähigkeiten zurückziehen. Denn die Bündnispartner wissen nur, wenn die NATO europäischer wird, kann sie transatlantisch bleiben und können sie die Amerikaner unter Trump weiter bei der Stange halten. Bei der Schluss-PK hat Trump ja gesagt, es habe sogar Liebe im Raum gelegen. Doch alle wissen, diese Harmonie kann jederzeit wieder kippen.
Hat US-Präsident Trump denn eine Strategie im Krieg mit Iran erkennen lassen?
Nein, das hat er nicht. Einerseits kündet er heute das Waffenstillstandsabkommen auf und beschimpft die Iraner als Abschaum und kranke Hirne, mit denen er nicht mehr verhandeln will. Und andererseits könnte aber ja sein Schwiegersohn und auch der Unterhändler Witkoff ruhig ihr Glück mit Teheran weiter versuchen. Das wirkt eher wie ein Präsident, der nicht weiß, wie er sich aus dieser Sackgasse wieder rausmanövrieren soll.
Heißt das, dass wir uns jetzt auf einen Dauerkonflikt am Golf einstellen müssen?
Ja, ich fürchte, das könnte passieren. Trump hat Iran gedroht, heute Nacht wieder hart zuzuschlagen. Und gleichzeitig wurde er eben bei der Pressekonferenz gefragt, ob jetzt der Krieg wieder aufflammt. Und das hat er ganz entschieden abgelehnt. Trump muss aber irgendwie dafür sorgen, dass die Straße von Hormuz wieder geöffnet wird. Alleine schon, um in den USA die Preise nicht immer weiter explodieren zu lassen. Und deshalb könnten wir uns auf ein langes Hin und Her in einer Art Dauerkonflikt einstellen müssen.
Danke, Tina Hassel. Und damit weiter zu Wassily Golod in Kiew. Wir haben es eben gehört, Trump stellt der Ukraine die Erlaubnis für den Bau von Patriot-Raketenabwehrsystemen in Aussicht. Was bedeutet diese Ankündigung für das Land?
Das lässt sich sehr konkret beantworten. Wenn wir sehen, dass seit dem 2. Juli in weniger als einer Woche mehr als 50 Menschen allein in der Hauptstadt Kiew durch russische Angriffe getötet worden sind, dann zeigt das, wie bedrohlich die Situation gerade ist, wie sehr Russland gerade diesen Krieg eskaliert. Und das liegt konkret daran, dass der Ukraine Abfangraketen vom Typ Patriot für die Patriot-Systeme fehlen, dass die Ukraine ballistische Raketen aus Russland nicht abwehren kann, dass diese Raketen Wohnhäuser treffen. Insofern ist die Zusage oder die Aussicht darauf, dass die Ukraine in Zukunft diese Abfangraketen selbst produzieren kann, wichtig, aber es ist eben nur eine Perspektive. Ganz konkret wünschen sich die Menschen hier im Land, mit denen wir sprechen, dass es dem ukrainischen Präsidenten gelingt, die Partner, die diese Abfangraketen jetzt in ihren Munitionslagern haben, dass sie diese Raketen so schnell wie möglich an die Ukraine liefern, damit in der kommenden Nacht oder in der übernächsten Nacht die Ukraine in der Lage ist, diese Raketen abzuwehren und die Menschen hier im Land zu schützen vor den russischen Attacken.
Wassily Golod in Kiew, vielen Dank. Und nun ins Inland. Die schwarz-rote Koalition will ihre Reform der Gesundheitsausgaben schnell über die Bühne bringen. Am Freitag soll das Gesetz im Bundestag verabschiedet werden. Doch ob es tatsächlich dazu kommt, ist unsicher. Denn Grüne und Linke gehen juristisch gegen die Abstimmung vor. Sie haben das Bundesverfassungsgericht angerufen. Denn aus Sicht der Opposition bleibt zu wenig Zeit, um die zuletzt vorgenommenen Änderungen im Gesetz noch durchzuführen. Zu arbeiten.
10 Uhr heute Vormittag. Der Gesundheitsausschuss tagt. Die Abgeordneten stehen unter Zeitdruck, denn schon am Freitag soll das Gesetz zum Gesundheitssparpaket durch Bundestag und Bundesrat, also noch vor der Sommerpause. Konkret sind jetzt folgende Änderungen geplant. Der Mindestbetrag für Zuzahlungen pro Medikament steigt von 5 auf 7,50 Euro. Die kostenlose Familienversicherung gilt nur noch für Ehepartner, die Kinder unter 12 Jahren haben oder bedürftige Menschen pflegen. Pharmakonzerne müssen Krankenkassen zukünftig höhere Rabatte von 15,5% auf Medikamente gewähren. Die Ministerin verteidigt ihre Reform und auch die Eile. Die Reform würde Beitragserhöhungen in der Krankenversicherung verhindern, die ansonsten schon im Januar kommen müssten.
Wir haben jetzt ein Paket geschnürt, das diese Deckungslücke schließt. Und damit sorgen wir nach Jahren des wirklich dynamischen Anstiegs auch des Zusatzbeitragssatzes für Stabilität und auch für einen stabilen Zusatzbeitrag.
Ob das Verfahren klappt, ist allerdings offen. Denn Linke und Grüne haben heute Eilanträge beim Bundesverfassungsgericht gestellt, um das Gesetzgebungsverfahren zu stoppen. Der Grund? Sie hätten knapp 300 Seiten mit Änderungen erst am Montagabend bekommen. Das könne man nicht angemessen prüfen.
Die Auswirkungen dieses Gesetzes sind so weitreichend. Das, was an Änderungen hier vorgelegt wird, ist so weitreichend, dass im Prinzip eine gewissenhafte Prüfung dem Parlament an dieser Stelle nicht möglich ist.
Seltene Einigkeit in der Opposition. Auch die AfD spricht von einem Gesetz, das durchgepeitscht werden solle.
Und das ist hochgradig kritisch, was hier passiert, auch in Bezug auf die Demokratie und auf den Respekt vom Parlament durch die Regierung.
Wie schnell das Bundesverfassungsgericht jetzt entscheidet, ob der Bundestag über das Gesetz am Freitag abstimmen kann, ist offen.
Herr Markus Preis in Berlin, die Opposition hat nun also das Bundesverfassungsgericht eingeschaltet. Was ist da zu erwarten?
Das Verfassungsgericht prüft nicht, ob die Gesundheitsreform generell zulässig ist, sondern ob den Abgeordneten genug Zeit bleibt, richtig zu verstehen, was sie da entscheiden sollen, gerade bei so einer großen und wichtigen Reform. Und wenn die Richter da Zweifel haben, dann können sie sagen, stopp, und mit einer Eilentscheidung die Abstimmung am Freitag dann erstmal verhindern. Ob das so kommt, ist heute Abend noch nicht absehbar, aber ein Stoppschild aus Karlsruhe in letzter Minute. Das gab es schon mal beim berühmten sogenannten Heizungsgesetz. Damals aber umgekehrte Vorzeichen. Die Grünen in der Regierung, die CDU in der Opposition. Und damals beschwerte sich Friedrich Merz, die Ampelregierung würde Gesetze viel zu schnell durchpeitschen. Im Prinzip genau das, was wir heute auch von der Opposition gehört haben.
Warum hat es die Regierung denn so eilig mit dem Gesetz?
Ja, die Gesundheitsreform ist ganz klar mittlerweile ein Prestigeprojekt der Regierung. Herbst der Reformen hat nicht geklappt. Jetzt will man wenigstens ein Gesetzespaket vor der Sommerpause komplett über die Ziellinie bringen. Also man will einen sichtbaren Erfolg. Es gibt aber offenbar auch noch einen anderen Grund für die Eile und das sind die Bundesländer. Die müssten nämlich auch im Bundesrat zustimmen, am besten auch gleich am Freitag. Und wir hören, die Gesundheitsministerin hatte die Länder in diversen Telefon- und Videokonferenzen in den letzten Tagen versucht, halbwegs an Bord zu kriegen. Jetzt ist die Sorge, wenn das Gesetz den Sommer überliegen bleibt, dass die Länder dann vielleicht doch noch mal ins Zweifeln kommen, etwa wegen der Belastung der Krankenhäuser und dass dann die ganze Reform im Herbst richtig ins Schlingern gerät.
Markus Preise in Berlin, vielen Dank. Weiteres Thema im Bundestag war am Abend ein Gesetzespaket zum Einsatz spezieller Software bei Ermittlungsbehörden. Bundespolizei und Bundeskriminalamt sollen die Möglichkeit bekommen, massenhaft und automatisch Daten zu vernetzen und zu analysieren. Nach den Plänen von Schwarz-Rot dürfen dann beispielsweise biometrische Daten automatisiert mit öffentlich zugänglichen Bildern abgeglichen werden. Auch wenn die Koalition Bedingungen für den Einsatz vorgegeben hat, befürchtet die Opposition eine Massenüberwachung.
September 2024. Ein Anschlag auf das israelische Generalkonsulat in München, der in einem Schusswechsel endet. Es ist das erste Mal, dass das Landeskriminalamt Bayern auf eine automatisierte Datenanalyse setzt, um herauszufinden, ob es weitere Anschlagsplanungen gibt. Mit einer Software des umstrittenen US-Unternehmens Palantir wertet die bayerische Polizei ihre Datenbestände aus. Das spare zum einen Zeit.
Und das Zweite ist, dass es uns Zusammenhänge relativ einfach und überschaubar anzeigt, die vorhanden sind, die vorher händisch zusammengeführt werden mussten.
Eine solche Befugnis zur automatisierten Datenanalyse sollen nun auch das Bundeskriminalamt und die Bundespolizei sowie Strafverfolger bekommen.
Wir haben früher uns mit Tagebüchern beschäftigt. Heute beschäftigen wir uns mit Terabyte, also Millionen, Milliarden von Daten. Und deswegen brauchen wir auch moderne Ermittlungsbefugnisse.
Allerdings wird der Bund dafür wohl eine europäische Software einsetzen, also nicht eine von Palantir wie Bayern und andere Bundesländer. Denn das will die SPD nicht.
Meine klare Haltung ist, dass es kein Palantir mit mir geben wird.
Eine weitere Befugnis soll helfen, Personen zu finden, wie die ehemalige RAF-Terroristin Klette. Journalisten hatten sie mit einer Software online auf Fotos gefunden. Das sollen künftig auch Polizei und Ermittler dürfen. Bürgerrechtler und Opposition befürchten eine Massenüberwachung.
Da wird völlig pauschalisiert die Möglichkeit geschaffen, die Daten von Tätern, Opfern, Zeugen in KI-Systeme zu geben. Und deswegen braucht es sehr viel mehr Differenz.
Am Abend hat der Bundestag die Gesetzentwürfe der Bundesregierung das erste Mal beraten.
Ausnahmezustand heute im oberbayerischen Schongau. Am Mittag ist das örtliche Gymnasium von einer Gewalttat erschüttert worden. Ein Angreifer verletzte zwei 13-jährige Schülerinnen schwer. Der 16-jährige Tatverdächtige, bewaffnet mit Messer und Pistole, wurde festgenommen. Sein Motiv ist noch unklar. Schongau ist eine Kleinstadt mit gut 12.000 Einwohnern südwestlich von München. Nach dem Angriff wurde der Bereich um die Schule weitgehend abgesperrt. Ein Berliner Palliativarzt ist wegen 15-fachen Mordes an Patienten zur Höchststrafe verurteilt worden. Das Landgericht Berlin verhängte eine lebenslange Freiheitsstrafe und stellte die besondere Schwere der Schuld fest. Zudem wurde eine Sicherungsverwahrung nach der Haft angeordnet. Nach Überzeugung des Gerichts hatte der Mediziner 15 schwerkranken Patienten ein jeweils tödliches Medikamentengemisch verabreicht. Er habe getötet, um ein Gefühl größtmöglicher Macht zu erlangen, so die Richterin. Die Taten hätten nichts mit Sterbehilfe zu tun.
Für die Hinterbliebenen der Opfer ist das Urteil eine Möglichkeit abzuschließen. Auch für die Mandantin von Anwalt André Mors. Sie verlor ihre 25-jährige Tochter durch die Taten des Palliativarztes.
Das Urteil hat heute natürlich das bestätigt, was sie seit 2021 gedacht, vermutet hat. Sie wusste die ganze Zeit, der Tod ihrer Tochter war kein Zufall, dass der Angeklagte damit was zu tun hat.
Zwischen 2021 und 2024 habe der Arzt eines Berliner Pflegedienstes 15 seiner schwer kranken Patienten bei Hausbesuchen getötet. Die Opfer waren zwischen 25 und 94 Jahre alt. Dazu habe er ihnen Medikamente verabreicht, die zum Tode führten. In 5 Fällen habe er nach der Tat Feuer gelegt.
Zu den Motiven hat die Kammer festgestellt, dass der Angeklagte aus reinem Eigennutz gehandelt habe. Er habe seine Allmachtsfantasien ausleben wollen und sich als Herr über Leben und Tod aufgespielt.
Der Verteidiger des Angeklagten will das Urteil nicht akzeptieren. Sein Mandant habe Leid lindern wollen. Parallel zum Prozess ermittelt die Staatsanwaltschaft derzeit in 76 weiteren Verdachtsfällen. Entsprechende Anklagen gegen den Palliativarzt könnten noch in diesem Jahr folgen.
Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev steht zum ersten Mal im Halbfinale von Wimbledon. Der 29-Jährige besiegte im Viertelfinale den US-Amerikaner Taylor Fritz überraschend glatt 6:4, 6:4 und 6:2. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 9. Juli.
Zweigeteiltes Wetter morgen. Der Nordosten hat es mit wolkenreicher, feuchter Luft zu tun, der Südwesten mit einem Hoch, das zu uns zieht. In der Nacht regnet es an den Alpen örtlich etwas. Im Laufe der Nacht ziehen von der Nordsee Wolken auf. Sie bringen nur selten ein paar Tropfen. Am Tag überwiegen vom Nordwesten bis in die östliche Mitte die Wolken. Meist ist es trocken. Im Südwesten und auch im Nordosten häufig Sonne. In der Nacht 18 bis 9 Grad. Am Tag 19 Grad an der Nordsee und 33 Grad im Breisgau. Oft sonnig ist es am Freitag, im Norden und Osten ist es hier und da wolkiger. Ähnliches Wetter am Samstag, am Sonntag oft Sonne, vor allem im Nordosten ein paar Wolken und einzelne Schauer und Gewitter. Dabei ist es verbreitet heiß, an den Küsten ist es dagegen weniger warm.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr geht es um den Auftritt von Donald Trump beim NATO-Gipfel. Dazu Fragen von Jörg Schönenborn an Bundesaußenminister Johann Badefuhl. Außerdem Möbelpacker im Schloss Bellevue. Das Bundespräsidialamt zieht um. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.